Auf einem der alten Friedhöfe in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol wurde ein tiefer, rund 25 Meter langer Graben ausgehoben. Am Dienstag, 8. März und am Mittwoch, 9. März, brachten Mitarbeiter des städtischen Sozialdienstes rund 70 in Säcken oder Teppichen eingewickelte Leichen zu diesem Massengrab. Es ist nicht das einzige. Wir schreiben das Jahr 2022. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine überfallen. Es herrscht seit mehreren Wochen ein erbitterter Krieg. Die Sonderfolge vom heutigen Kantinengeplauder ist bei weitem kein Geplauder. Es findet auch nicht in der Kantine statt. Es ist aber auch keine politische Diskussion. Ensemblemitglieder und Mitarbeitende der uckermärkischen Bühnen lesen Texte aus aller Welt zum Thema Krieg. Was bedeutet Krieg? Mein Name ist Fabian Ranglack, Ensemblemitglied der uckermärkischen Bühnen Schwedt. Ich begrüße alle Zuhörenden zu diesem Sondertheater-Podcast. Gebt mir die Menschen wieder. Lyrik, Prosa und Berichte zum Thema Krieg.
Selma Meerbaum-Eisinger, Poem. Die Bäume sind von weichem Lichte übergossen. Im Winde zitternd glitzert jedes Blatt. Der Himmel, seidig blau und glatt, ist wie ein Tropfen Tau vom Morgenwind vergossen. Die Tannen sind in sanfte Röte eingeschlossen und beugen sich vor seiner Majestät, dem Wind. Hinter den Pappeln blickt der Mond aufs Kind, das ihm den Gruß schon zugelächelt hat. Im Winde sind die Büsche wunderbar, bald sind sie silber und bald leuchtend grün und bald wie Mondschein auf lichtblondem Haar und dann, als würden sie aufs Neue blühen. Ich möchte leben. Schau, das Leben ist so bunt. Es sind so viele schöne Bälle drin und viele Lippen warten, lachen, glühen, tun ihre Freude kund. Sieh nur die Straße, wie sie steigt, so breit und hell, als warte sie auf mich. Und ferne, irgendwo, da schluchzt und geigt die Sehnsucht, die sich zieht durch mich und dich. Der Wind rauscht rufend durch den Wald, er sagt mir, dass das Leben singt. Die Luft ist leise, zart und kalt, die ferne Pappel winkt und winkt. Ich möchte leben, ich möchte lachen und Lasten heben und möchte kämpfen und lieben und hassen und möchte den Himmel mit Händen fassen und möchte frei sein und atmen und schreien. Ich will nicht sterben, nein, nein. Das Leben ist rot, das Leben ist mein, mein und dein, mein. Warum brüllen die Kanonen? Warum stirbt das Leben für glitzernde Kronen? Dort ist der Mond, er ist da. Nah, ganz nah. Ich muss warten. Worauf? Hauf um Hauf sterben sie. Stehen nie auf. Nie und nie. Ich will leben. Bruder, du auch. Atemhauch geht von meinem und deinem Mund. Das Leben ist bunt. Du willst mich töten? Weshalb? Aus tausend Flöten weint Wald. Der Mond ist lichtes Silber im Blau, die Pappeln sind grau, der Wind braust mich an, die Straße ist hell, dann, sie kommen dann und würgen mich, mich und dich tot. Das Leben ist rot und braust und lacht, über Nacht bin ich tot. Ein Schatten von einem Baum geistert über den Mond, man sieht ihn kaum. Ein Baum, ein Leben kann Schatten werfen über den Mond. Ein Leben, Hauf um Hauf sterben sie, stehen nie auf, nie und nie. Selma Meerbaum-Eisinger stirbt mit 18 Jahren im Zwangsarbeitslager Michailowka in Transnistrien.
Lied von Liebe und Sehnsucht von Tadeusz Borowski. Schon längst fiel ein herbstlich vergilbtes Blatt vom Baum. Meine Sehnsucht treibt mich zu dir, lässt mich laufen. Aber die Welt ist schlimm, die uns durch Stacheldraht trennte und mich so leben lässt, als ob du nur ein Traum. Die Welt schleuderte uns weit auf ihre Scheidewege, aber ich weiß immer, vergessen kann ich dich nicht. denn meine Liebe blüht wie eine herbstliche Blume und das Herz flattert wie ein gefangener Vogel. Obwohl es heute schneit, der Schnee so weiß wie Silber funkelt, sehe ich dein Antlitz, deine Augen und in den Augen deine Tränen. Ein Mondstrahl wird uns mit goldenem Band vereinen, dem Bande meiner Liebe, die stärker ist als der Tod. Birkenau, Dezember 1943.
Variation sérieuse. Variation eines Themas, weiblich geboren. Von Emmanuel Delpian. Vierte Variation, Selbstverbrennung, Bosnien und anderswo. Sieh mich an, mein Schatz. Schau, ich weine nicht. Ich habe geschworen, nicht zu weinen seit dem Tag deiner Geburt. 12 Jahre habe ich mein Versprechen gehalten, ich werde nicht davon abweichen. Sogar unter der Pein des Soldaten habe ich nicht nachgegeben. Ich werde nicht nachgeben, meine Tochter, ich schwöre es dir. Auch heute nicht. Ich habe diesen Nachmittag den Raben gleiten sehen. Wie ein nahendes Gewitter, wie der Donner kurz bevor er über die Hügel grollt. Trotz der Vorhersage des Raben ist der Himmel erstaunlicherweise klar und der Boden trocken geblieben. Seltsame Wolken haben sich weiter hinten über den Weg erhoben. Staubwolken. Riesige Staubwolken, die sich immer mehr näherten. Du hast auf sie gezeigt und gesagt, schau, Mama, schau, wie die Gewehre im Wind glänzen. Lauf, schrie ich und packte deine Hand. Lauf, wiederholte ich, dass es mir beinahe die Kehle zerriss. Wir rannten. Wir rannten mindestens 50 Meter weit, bevor deine Hand aus meiner rutschte. Verfluchter Stein in deinem Weg. Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht noch etwas länger laufen können. Nicht weit genug, dass sie uns nicht einholen würden, nein, aber vielleicht hätten sie sich zuerst auf mich gestürzt. Und du hättest weglaufen können. Einfach geradeaus weiter. Vielleicht. Zuerst hörte man ihr Lachen, dann das Geräusch der Gürtel schnallen und der Stiefel. Ich hörte dich, Mama, schreien und dann nichts mehr. Mit dem Gesicht am Boden fütterten sie uns mit Staub, während sie uns nacheinander von hinten nahmen wie Tiere. Eine leichte Beute, mein Kind, für die drei Krieger mit den funkelnden Gewehren. Eine zerbrechliche Beute, meine Tochter. Das Gewicht der Soldaten auf ihr brach ihr alle Knochen. Eine kleine, aufgelöste Gestalt ruht auf dem Boden. Sie atmet kaum mehr. Sie stirbt. Schau, mein Schatz. Schau, ich bin da und ich weine nicht. Ich schwöre es. Es sammeln sich nach und nach Menschen um uns. Es wird Nacht. Eine alte Frau blendet mich mit einer Petroleumlampe. Eine andere spricht davon, Hilfe zu rufen. Welche Hilfe denn? Für die Frauen und deren Töchter auf diesem Boden gibt es keine Hilfe. Nein, auf diesem Boden gibt es nur den Krieg der Männer, Staub und unschuldiges Blut. Mehr und immer mehr das verunreinigte Blut von Frauen und kleinen Mädchen. Mehr und immer mehr. In ihrer Schlacht gibt es für uns keine Barmherzigkeit, alte Frau. Sie verleugnen unsere Existenz. Wir sind nichts und noch weniger jemand. So sei es. Von mir soll nur noch Asche übrig bleiben. Ich möchte lieber dem Feuer trotzen, als in der Hölle leben. Gib mir deine Lampe, alte Frau. Gib sie mir.
Das Massaker von My Lai. Ein Bericht von Holger Senzel vom 15. März 2018 für Deutschlandfunk Kultur. Es war das schlimmste Massaker in der Geschichte der US-Armee. Vor 50 Jahren, am 16. März 1968, löschte eine Kampfeinheit ein ganzes Dorf aus. My Lai wurde zum Symbol für den Horror des Vietnamkriegs. Onkel Ho ist immer in unserem Herzen, steht auf dem Banner über der Straße zur Gedenkstätte My Lai. Ho Chi Minh wird im sozialistischen Vietnam verehrt wie ein Heiliger. Blau uniformierte Schulkinder mit roten Pioniertüchern sind auf Fahrrädern unterwegs, Bauern mit Strohhüten pflügen Reisfelder mit Wasserbüffeln, Kokospalmen säumen den Straßenrand. Eine ländliche Idylle. Vom Dorf Milai selbst stehen nur noch die Grundmauern. Pham Thi Thuan, eine kleine, gebeugte Frau von 84 Jahren, deutet auf die steinernen Umrisse im üppig wuchernden Gras. Hier hat sie gewohnt vor 50 Jahren. Ich bin sehr früh aufgewacht an diesem Tag, habe Feuer gemacht und Wasser aufgesetzt. Dann hörte ich die Hubschrauber. Viele Hubschrauber. Wir haben uns versteckt, aber Angst hatten wir nicht. Ich dachte, sie werden unsere Häuser durchsuchen, vermutlich unser Vieh erschießen und wieder verschwinden, wie immer. Pinkville nennen die Amerikaner das Terrain. Es ist rosa auf den Militärkarten. Die Männer der Charlie-Kompanie sollen Vietcong-Kämpfer, nordvietnamesische Kommunisten, aufspüren an diesem schwülheißen Märzmorgen 1968. Die Amerikaner sind junge Rekruten, Anfang 20. Am Tag zuvor starb der erste von ihnen durch Kugeln eines unsichtbaren Feindes. Sie sind frustriert, verängstigt und dürsten nach Rache, geführt vom schwachen 24-jährigen Leutnant William Kelly, der unbedingt seinem Chef Captain Medina gefallen will. Ein Eisenfresser, wie es heißt, der die Männer in der Einsatzbesprechung noch angefeuert hat, erinnern sich beteiligte GIs. Unser Captain Medina sagte uns, ihr geht da jetzt rein, brennt alles nieder und tötet jeden. Frauen, Kinder, Babys, Kühe, Katzen, alles. Als wir aus den Hubschraubern heraussprangen, haben wir sofort angefangen zu schießen. Als die C-Kompanie das Dorf erreicht, sind die Soldaten irritiert. Statt schwer bewaffneten nordvietnamesischen Kämpfern begegnen sie Frauen, Kindern und alten Männern beim Frühstück. Das müssen Vietcong sein, ruft einer der GIs trotzdem. Schüsse fallen. Ein Dorfbewohner wird getroffen. Als der erste Zivilist erschossen wurde, war es zu spät. Wer immer diesen Schuss abgefeuert hat, danach geriet alles außer Kontrolle. Das war nur noch Schieß, Schieß auf alles, was sich bewegt hat. Jemand kam aus einer Hütte, bang, tot. Es lief komplett aus dem Ruder. Phan Thanh Kong war 11 Jahre alt an dem Tag, der seine Kindheit und fröhliche Unbekümmertheit für immer beendete. Wir saßen in der Küche, als die Amerikaner hereinstürmten. Wir waren 6 in meiner Familie. Sie schrien VC, VC, also Viet Cong, und stellten uns an der Wand auf. Dann fingen sie sofort an zu schießen. Ich fiel mit den anderen um, aber ich war nicht getroffen. Die Leichen meiner Eltern und Geschwister lagen über mir. Und die Amerikaner hielten mich wohl auch für tot, deshalb habe ich überlebt. Ich fühle noch heute den Horror. Meine Brüder und meine Schwester, 2, 4 und 6 Jahre alt. Wie können die Viet Cong sein? Heute ist der 61-jährige Direktor der Milai Gedenkstätte. Die Erinnerung an das Verbrechen zu bewahren, das ist seine Lebensaufgabe. Er hat die Geschichte dieses 16. März schon oft erzählt. Trotzdem bekommt er immer wieder feuchte Augen. Sie haben geschrien und die Leute zusammengetrieben. Mehr als 100 allein vor Mr. Nuus Haus. Dann haben sie angefangen zu schießen und sie alle getötet. 15 Frauen haben sie auf die Felder vor dem Dorf gezerrt und sie vergewaltigt. Ich höre noch heute die Schreie. Dann haben sie die auch getötet. Einer schwangeren Frau haben sie mit dem Bajonett den Bauch aufgeschlitzt. Andere haben die restlichen Häuser durchsucht und alle erschossen, die sie antrafen. Auch unser Vieh haben sie getötet und dann die Häuser in Brand gesetzt. Etwa 170 Frauen mit ihren Kindern treiben die Soldaten der Charlie-Kompanie zu den Wassergräben, stellen sie dort auf in einer Reihe. Die 84-jährige Pham Thi Thuan hat es noch heute vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Wir mussten aufstehen und uns wieder setzen. Aufstehen, setzen, 3-mal. Dann haben sie geschossen. Auf den Kopf, den Bauch, überall hin. Alle sind umgefallen. Viele Frauen hatten Kinder dabei. Meine Schwester ist auf mich gefallen, deshalb habe ich überlebt. Ich dachte, ich wäre tödlich verletzt, weil da überall Blut war, so viel Blut. Aber es war nicht meins. Ich war begraben von Leichen. Und dann haben sie wieder geschossen. Und dann, nach ein paar Minuten, ein 3. Mal. 4 Stunden dauert das Morden. Aber das weiß Pham Thi Thuan nicht in ihrem Wasserkanal, begraben unter Leichen, bedeckt vom Blut ihrer Familie. Für sie ist es eine Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie lange ich da lag. Sehr lang, weil ich so große Angst hatte. Dann habe ich mich durch all die toten Körper nach oben gekämpft. Da waren noch ein paar andere, die überlebt haben, und wir sind einfach nur gerannt. Ein paar Amerikaner haben uns hinterhergeschossen, und die Frau neben mir, sie hatte auch ihr Kind im Arm, fiel zu Boden. Dann sah ich wieder einen Hubschrauber, und ich dachte, jetzt ist es aus. Aber das Schießen hörte auf. Es ist der Moment, als Leutnant Hugh Thompson mit seinem Hubschrauber landet. Auf dem Rückweg von einem Patrouillenflug hat er Leichen von Zivilisten gesehen. Was ist hier los, Leutnant, will der Hubschrauberpilot von Kelly wissen. Das ist meine Angelegenheit, sagt Kelly, ich befolge bloß Befehle. Befehle, wessen Befehle? Befehle bloß. Aber das sind Menschen, unbewaffnete Zivilisten, Sir. Pass auf, Thompson, das ist meine Angelegenheit hier. Ich habe das Kommando, das geht dich nichts an. Du gehst jetzt mal lieber zurück in deinen Hubschrauber und kümmerst dich um deinen eigenen Kram. Das letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen, entgegnet Thompson. Er geht zurück zum Hubschrauber und befiehlt seinem Bordschützen, auf die Amerikaner zu schießen, falls die weitermorden. Ich war mir darüber im Klaren, dass ich den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen würde, wenn ich amerikanische Soldaten erschießen lasse. Aber ich hätte es getan, um weitere Morde zu verhindern. Aber was soll er tun mit den verängstigten Überlebenden? In seinem Hubschrauber ist kein Platz für Passagiere. Doch wenn er sie zurücklässt, davon ist der Pilot überzeugt, werden Kellys Leute sie auch erschießen. Thompson funkt einen alten Fliegerkumpel an, bittet: Du musst mir einen Gefallen tun. Der schickt zwei Chopper. Die letzten Frauen, Kinder und Männer aus My Lai werden ausgeflogen. 11 Menschenleben hat der junge Heli-Pilot gerettet. 504 sind tot. Das war Mord. Da standen Leute am Graben in einer Reihe, so 170, mit erhobenen Händen über den Köpfen und wurden hingerichtet. Das ist kein Krieg. Das ist nicht, was ein Soldat für sein Land tut. Das sind Mörder. Nicht alle Soldaten der Charlie-Kompanie haben getötet, verstümmelt und vergewaltigt. Nur schätzungsweise 18 bis 20, so sagen es Zeugen, werden zu Mördern an diesem 16. März. Doch von den übrigen 170 hatte kein einziger den Mut, seine Kameraden zu stoppen. Die Leichen, das Blut, das brackige Wasser und die Hitze hier in Vietnam. Es war ein unvorstellbarer Gestank. Oft gelang es nicht, die Toten zu identifizieren, weil die Gesichter durch Schüsse oder Bajonettwunden unkenntlich waren, die Körper von Granaten zerfetzt. Also haben sie die Leichen auf die Reisfelder gebracht und in Bombenkratern begraben. Zusammen. Es gibt mindestens 3 große Massengräber hier. Und niemand kann bis heute sagen, wer dort genau begraben ist.
Dritte Variation: Vergewaltigung als Kriegswaffe in militärischen Konflikten. Sie ist eine Waffe. Mächtig, eine großartige Waffe. Einfach, sparsam, strategisch, taktisch. Sie ist eine Waffe, die bestraft, terrorisiert, demütigt. Bewundernswert. Eine wahrhaftige Kriegswaffe, sie ist universell. Ganz gleich, auf welchem Kontinent, in welchem Land oder Konflikt. Sie ist eine Waffe. Eine Waffe, die nicht tötet. Eine Waffe, die verzehrt, die vergiftet. Den Geist und den Körper. Nach ihr gibt es keine wahre Liebe, keine Würde mehr, keine Nachkommen mehr, außer Verdorbene. Das Kind des Feindes im eigenen Bauch. Der Wurm im Apfel. Ein weggeworfener Apfel. Von den Seinigen verstoßen, durch den Feind nunmehr innen drin verfault. Sie ist eine Waffe. Fürchterlich, ein Femizid, ohne großes Aufsehen. Sie massakriert, ungestraft. Danach weder Skandal, noch Gerechtigkeit, noch Entschädigung, außer dem Anschein. Sie ist eine Waffe, wirksam, eine außerordentliche Kriegsmaschine. Sie ist die Vergewaltigung, ganz einfach, zu einfach.
4 Soldaten, Wolfgang Borchert. 4 Soldaten. Und die waren aus Holz und Hunger und Erde gemacht, aus Schneesturm und Heimweh und Barthaar. 4 Soldaten. Und über ihnen brüllten Granaten und bissen schwarzgiftig kläffend in den Schnee. Das Holz ihrer 4 verlorenen Gesichter stand starrkantig im Geschwanke des Öllichts. Nur wenn das Eisen oben schrie und furchtbar bellend zerbarst, dann lachte einer der hölzernen Köpfe. Und die anderen grinsten grau hinterher. Und das Öllicht bog sich verzagt. 4 Soldaten. Da krümmten sich 2 blaurote Striche im Barthaar. Meine Güte, hier braucht im Frühling aber nicht gepflügt zu werden. Und gedüngt auch nicht, heiserte es aus der Erde. Einer drehte zuversichtlich eine Zigarette. Hoffentlich ist das hier kein Rübenacker. Rüben kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Aber zum Beispiel, wie findet ihr Radieschen? Die ganze Ewigkeit Radieschen? Die blauroten Lippen krümmten sich. Wenn nur die Regenwürmer nicht wären, da muss man sich doch mächtig dran gewöhnen. Der in der Ecke sagte, davon merkst du dann doch nichts mehr. Wer sagt das? Fragte der Zigarettendreher. Wie, wer sagt das? Da schwiegen sie. Und oben kreischte ein wütender Tod durch die Nacht. Schwarz-blau zerriss er den Schnee. Da grinsten sie wieder und sie sahen die Balken über sich an. Aber die Balken versprachen nichts. Dann hustete der aus seiner Ecke her. »Na, wir werden ja sehen. Darauf könnt ihr euch verlassen.« Und das Verlassen kam so heiser, dass das Öllicht schwankte. Vier Soldaten. Aber einer, der sagte nichts. Der glitt mit dem Daumen am Gewehr auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und er drückte sich an sein Gewehr. Aber er hasste nichts so wie dieses Gewehr. Nur wenn es über ihn brüllte, dann hielt er sich daran fest. Das Öllicht bog sich verzagt in seinen Augen. Da stieß der Zigarettendreher ihn an. Der Kleine mit dem gehassten Gewehr wischte erschrocken über das blasse Bartgestrüpp um den Mund. Sein Gesicht war aus Hunger und Heimweh gemacht. Da sagte der Zigarettendreher, »Du, gib mir mal die Ölfunzel her.« »Natürlich«, sagte der Kleine und nahm das Gewehr zwischen die Knie. Und dann kam seine Hand aus dem Mantel und nahm das Öllicht und hielt es ihm hin. Aber da fiel ihm das Licht aus der Hand und erlosch. Und erlosch. Vier Soldaten. Ihr Atem war zu groß und zu einsam im Dunkeln. Da lachte der Kleine laut und hieb sich die Hand auf das Knie. »Junge, hab ich einen Tatterich! Habt ihr das gesehen? Die Funzel fällt mir glatt aus der Hand. So ein Tatterich!« Laut lachte der Kleine. Aber im Dunkeln drückte er sich dicht an das Gewehr, das er so hasste. Und der in der Ecke dachte, »Keiner ist unter uns, keiner, der nicht zittert.« Der Zigarettendreher aber sagte, »Ja, man zittert den ganzen Tag. Das kommt von der Kälte. Ah, diese elende Kälte.« Da brüllte das Eisen über ihn und zerfetzte die Nacht und den Schnee. »Die machen die ganzen Radieschen kaputt«, grinste der mit den blauroten Lippen. Und sie hielten sich fest an den gehassten Gewehren und lachten. Lachten sich über das dunkle, dunkle Tal.
Immer wieder höre ich in meinem Kopf meinen Sohn einen Satz sprechen. »Mama, ich möchte mich bei der Uni einschreiben. Dafür sehe ich nur eine Chance, dass ich zur Armee gehe. Dann wird die Armee der Vereinigten Staaten meine Studiengebühren bezahlen. Das wäre die Lösung.« Das war im Mai 2000. Einen Monat nach seinem Abmarsch in das Einsatzgebiet haben wir eine Gutschrift der Armee erhalten. Ausgestellt auf Cassie Sheehan. Es war das Geld für die Universität. Am 4. April 2004 kamen drei Offiziere der Army zu mir nach Hause und sagten mir, dass Cassie im Irak getötet wurde. Ich verlor die Besinnung. Mir war, als wäre alles weggeflogen. Das Haus, sein Zimmer, seine Anziehsachen, seine Spiele, seine Bücher, das Fahrrad. Alles gestorben. Die Gutschrift, überflüssig. Seine Freunde kamen, stammelten ihr Beileid. Seine Freundin, sie konnte nicht weinen, war weiß wie ein Leichentuch. War ein Schluchzer, aber keine Tränen, während ich wie versteinert war. Nur die Tränen bewegten sich. Liefen mir fortwährend übers Gesicht. Ich weinte und weinte, schrie verzweifelt, stumme Tränen, ein Tränenfluss. An dem Abend wollte ich sterben. Ja, Cassie, schon gut. Ich schaffe es schon. Bald beruhige ich mich. Ich spürte ihn um mich, wie immer um mich besorgt. Habt ihr je gehört, wie der Schrei einer Frau klingt, deren Sohn umgebracht wurde? Habt ihr je den Laut gehört, den ein Vater ausstößt, der das Weinen unterdrückt? Habt ihr je den Ton der Gewehrsalven über dem Grab eures Bruders vernommen? Habt ihr schon einmal gehört, mit welchen Tönen eine Nation eingelullt wird? Es heißt, Er sei gestorben, um dafür zu sorgen, dass unsere Fahne weiterhin flattert. Aber ich glaube, dass er gestorben ist, damit uns das Erdöl erhalten bleibt. Die Mutter möchte ich sehen, die erzählen könnte, wie sie den ersten Abend, die erste Nacht durchlebt hat, nachdem sie vom Tod ihres Sohnes erfuhr. Wer schreit da? Wer heult so? Nach einer kleinen Ewigkeit habe ich mich schließlich gefragt, wer da so herzzerreißend heult. Cassys Vater konnte es nicht sein. Der war in seinem schrecklichen Schweigen wie gelähmt, immer noch mit dieser Hose in der Hand, die er gerade zusammenfalten wollte, als die Überbringer der Todesnachricht eintrafen. Wer heult so? Bis mir klar wurde, das war ich. Den Tag, an dem sie meinen geliebten Jungen, meinen ältesten Sohn begraben haben, vergesse ich nie. Nie vergesse ich die eintönigen Salutsalven der Ehrenkompanie. Wie ein Gebet. Begriff er später, wie blödsinnig diese Militärparade war. Nie werde ich die Szene vergessen, wie der General, der geradewegs einem patriotischen Film entsprungen schien, mir die zusammengefaltete Fahne übergab, die auf Cassys Sarg gelegen hatte, während hinter mir meine Kinder standen und schluchzten. Man sagt, dass mit dem Älterwerden die Erinnerungen sich auflösen, wie Lumpen im Wind. Das Gedenken an meinen Sohn jedoch wird nicht um ein Fädchen dünner werden. Ja doch, Cassie, gleich beruhige ich mich. Glaub mir. In den ersten Monaten nach seinem Tod lief ich ganz benommen herum, wie eine Schlafwandlerin. Schlaflos zu Bett gehen, vor mir nur ein Bild. Sein Gesicht. Seine Augen. Des Nachts aufstehen, durchs Haus gehen, seine Sachen anfassen, stundenlang nachdenken, wie du zur Welt kamst. Der erste Schultag, das erste Lächeln, die Streiche, die erste Freundin. In einen Sessel fallen, Fernseher anmachen, ausmachen, blicken ohne etwas zu sehen, zurück ins Bett, wieder aufstehen, ein Glas Wasser. Umherlaufen, aus dem Haus gehen, es für Tag wieder reingehen. Und heute? Was für ein Leben. Es ist schrecklich, die eigenen Kinder zu überleben. Damit werde ich mich nie abfinden können. 24 Jahre. Und tot. Was heißt tot sein? Dich nicht mehr sehen. Ach, zur Entschädigung gibt es die rituellen Kondolenzbesuche. Verwandte und Freunde, die Banalitäten runterbeten wie ein Rosenkranz. Die Zeit heilt alle Wunden. Cassie ist nun in einer besseren Welt. Zu Hause bei Muttern hat das gewiss tierisch schlecht gehabt. Bitte, keine gemeinen Plätze. Darf ich euch einen Rat geben? Solltet ihr je eine vom Schmerz zerrissene Mutter besuchen, dann sagt nichts. Umarmt sie. Spürt ihre Tränen auf eurem Gesicht, küsst ihre Augen trocken und bitte, lasst eure Fadenklischees außen vor. Wir haben eine grausame Amputation erlitten.
Gebt mir die Menschen wieder. 1952 veröffentlichte Sankichi Tögis seine vollendete Gedichtsammlung, die zugleich auch sein wichtigstes und bekanntestes Werk darstellt. Diese Sammlung wird eingeleitet mit den Worten: gewidmet den Menschen, denen das Leben durch die Atombomben geraubt wurde, die am 6. August 1945 auf Hiroshima und am 9. August auf Nagasaki fielen. Gewidmet den Menschen, die bis zum heutigen Tag Todesängste durchleiden müssen und den Menschen, die Zeit ihres Daseins, das Durchlebte, nie vergessen werden. Gewidmet jenen, die überall in der Welt die Atombombe hassen. Eines seiner bekanntesten und vielfältig übersetzten Werke ist das programmatische Gedicht »Gebt mir die Menschen wieder«. Gebt mir meinen Vater, meine Mutter wieder. Gebt mir Opa zurück und Oma. Gebt mir meine Söhne und Töchter. Gebt mir mich selbst wieder. Gebt mir die menschliche Rasse wieder. Solange das Leben währt, dieses Leben. Gebt uns Frieden, der nie endet. Gib mir die Menschen wieder. Lyrik, Prosa und Berichte zum Thema Krieg. Es lasen Ensemblemitglieder und Mitarbeitende der Uckermärkischen Bühne Schwedt. Alexandra Magdalena Heinrich, Theresa Löhle, Johanna Müller, Adele Schlichter, Dominik Müller, Lennart Olafsson, Fabian Ranglack und Bernhard Schnepf. Das Gedicht von Tadeusz Borowski ist 1993 erstmals auf Deutsch erschienen in der Anthologie Auschwitz-Gedichte, veröffentlicht im Verlag Staatliches Museum in Oświęcim. Trotz intensiver Bemühungen war es leider nicht für alle Materialquellen möglich, die Rechteinhaber ausfindig zu machen und zu kontaktieren, um erforderliche Veröffentlichungsrechte einzuholen. Wir bitten um Verständnis und bitten die Rechteinhaber sowie die Verlage, deren Rechte berührt sind, sich gegebenenfalls mit uns in Verbindung zu setzen. Vielen Dank.